Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Machen wir heute Riesling Total?
Oh, heute ist Riesling Total.
Riesling Total, ist
Riesling
schön.
Total.
Mit anderen Worten, wir berichten, glaube ich, beide über die gleiche Probe.
Immer diese primitive Rebsorte.
Über die gleiche Probe. Und ich denke, da du die organisiert hast, macht es total Sinn, dass wir nicht würfeln, sondern du anfängst. Und ich dir nicht irgendwelche Storys klaue, sondern ich das hinterher einfach ergänze mit dem, was mir noch wichtig wäre. Wollen wir das so machen?
Das klingt doch nach einem Plan.
Super.
Also rutsche ich mal los und besorg Wein.
Ja. Aber wenn du leise einschenkst, dann erzähle ich in der Zwischenzeit schon was ich noch vorher erzählen wollte.
Warte.
Was ich dir auch erzählen wollte. Nämlich zwei Weine, die ich getrunken habe. Das eine unsere Neverending Story, Châteauneuf du Pape.
Ja.
Wie alt sollen sie werden? Jedes Mal, letztes Mal hatten wir ja dann irgendwie 2,7 hattest du gebracht, ne? Und da war total Bombe in Schuss, sodass du sagst, naja, mit den 5 bis 7 Jahren ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Ich hatte jetzt viel älter, aber 95, eigentlich ein sehr gutes Jahr, glaube ich. Haben wir nicht mal zusammen Hermitage Le Chapelle getrunken oder eine Hermitage getrunken?
Wir hatten mal einen 95er Gigondas, den fanden wir sehr gut, das weiß ich noch. Und La Chapelle hatten wir 95.
Beim Gänseessen hatten wir Hermitage aus dem Magnum.
Doch, stimmt.
Genau, also das ist zwar nicht Châteauneuf, aber das ist ja schon mal so ein bisschen die Ecke. Das ist, glaube ich, schon ein ganz ordentliches Jahr. Und es war wieder mal die Reserve de Famille von Pegot.
Ja.
Der war ziemlich drüber. Mit 3 Stunden Luft kam er auf ein Niveau, dass du sagtest, jetzt trinken wir das. Vorher war er die ganze Zeit auf einem Niveau, wo du gesagt hast, das trinken wir einfach nicht.
Oh. Ich gehe mal ganz kurz rüber und erzähl mal ganz kurz.
Ja.
So, wir trinken heute was ganz Primitives. Wir trinken heute Primitivo. Also wir trinken Zinnfahnde. Jedenfalls zu 75%. Und zwar Rich Lucent Spring 2002. Lassen wir uns überraschen.
Ja. Und die zweite Geschichte, die zweite Flasche, die ich getrunken habe, wir haben vor einer Weile hier den Tristan Iest Bornemann, die Basis im Podcast gehabt, hat uns sehr gefallen. Und jetzt habe ich einen Jahrgang von ihm getrunken, 2006er Jahrgang.
Habe ich auf deiner Insta-Story gesehen, ja.
Genau, Le Clos. Und den habe ich letztes Jahr gekauft. Davon gab es 509 Flaschen. Hammerzeug, kann jeder sich auf Insta sonst angucken. 509 Flaschen und 12 Magnums gab es davon. Der ist 17 degorgiert worden, also 10 Jahre auf der Hefe. Und ich habe den letztes Jahr gekauft für 45 Euro. Und das ist total irre. Wir müssen irgendwann auch mal eine Folge über die Auswirkung von Distribution auf den Fine Wine, auf das ganze Thema
machen. Ja.
Weil wenn du nicht die richtigen Händler hast, wenn du nicht, dann ist es egal, ob dich auch ein paar Leute auf Insta feiern, weil den kannst du jetzt zum Beispiel gar nicht in Deutschland kaufen. Den habe ich in Italien gekauft, bei einem meiner bevorzugten Champagner-Dealer. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also, dass du dann nach 3 Jahren noch immer so eine, also ich nehme mal an, der wird der 17 degorgiert, 18 vielleicht in den Handel gekommen, 21 habe ich ihn gekauft, sogar noch, ich glaube 50 war der eigentliche Listenpreis, nochmal mit 10% Rabatt. Und das ist total gutes Zeug. Und einschlägige Champagner-Freunde finden das irgendwie auch super spannend. Und dann ist das Zeug nicht los. Also,
ja, das ist krass.
Das ist schon krass. Das war schon auf einem ganz hohen Niveau. Und wir haben ja viele Jahrgangsgeschichten getrunken. Das ist ja meistens die Stärke der Häuser.
Ja, das stimmt.
Weil du dafür 70 Euro richtig tollen und jetzt kriegst du für 50 einen, der besser ist.
Nee.
Und der ist nicht 3 Jahre wie Sauerbier bei einem Händler, der auch noch irgendwie 200 Champagner-Positionen im Shop hat und eigentlich darauf spezialisiert ist. Das finde ich schon spektakulär.
Liegt es aber auch vielleicht daran, dass die dann teilweise, dass die Leute tatsächlich nach so günstig dann gar nicht so richtig schauen und die das dann denken, oh, so ein Jahrgang, der müsste theoretisch per se schon teurer sein und ich kaufe das mal.
Ja, aber er ist ja dann so ein bisschen in dieser semi-natural kleinen Nischenecke populär, wenn man den Insta-Geschichten und die suchen ja auch was Günstiges. Die suchen ja auch was Günstiges. Cheers.
Cheers.
Das riecht rot. Eigentlich riecht das violett, finde ich.
Es riecht violett, ist eine schöne Farbe. Aber es ist... Riesling. Ich erkläre es kurz erstmal, was wir gemacht haben, warum wir heute über die gleiche Probe reden. Wir haben uns vorletzten Freitag, ist jetzt für die anderen ein bisschen schwer, aber also vor 2 Wochen kommt aber ziemlich genau hin, vor 2 Wochen, am Freitagabend getroffen, in einem hübschen kleinen Restaurant, Annabella's Kitchen. Muss ich mal sagen, wenn er nach Berlin kommt, kann da essen gehen, lohnt sich auf
jeden Fall.
Haben wir schon zweimal. Kann man immer wieder sagen. Annabella ist so lieb. Und haben Riesling 2019 verkostet. Natürlich haben wir nicht alle Rieslinge 2019 verkostet und auch nicht alle ganz großen. Wir haben uns aber bemüht, relativ weit oben anzugreifen und durch die Bank, also insgesamt eine gute Bandbreite zu haben. Ja?
Absolut.
Es hat ein bisschen was gefehlt, was mich, also ein bisschen 2 Sachen haben mich traurig gemacht, in Anführungszeichen. Natürlich nicht traurig, aber ich hätte gern Schlossberg und Kirschenstück noch dabei gehabt. Also Schlossberg von Breuer und Kirschenstück von Birgit Wolf. Mhm. Die hätten wahrscheinlich ganz gut noch irgendwo in die Riege gepasst.
Aber wir hatten 32 Weine.
Wir hatten schon 32 Weine. Das war vielleicht auch nicht so wenig. Und ich habe auch ein bisschen, da sagst du bestimmt noch was zu, ich habe auch ein bisschen auf die Zeit geachtet.
Ja,
ich habe tatsächlich
Schweinsgalopp durchgeprügelt.
Ja, weil ich wollte jetzt heute noch was zu essen geben und wir wollten auch noch ein bisschen sitzen. Haben das dann auch gemacht. Ich habe also pro Flight, das waren meistens 3er-Flights, den allen immer nur 10 Minuten Zeit geben.
Genau.
Aber wirklich konsequent 10 Minuten.
Man muss dazu sagen, du warst der Organisator und Zeremonienmeister. Die Weine kamen aber aus einem anderen Keller.
Genau.
Von einem ja auch regelmäßigen Hörer dieses Podcasts. Das kann man, wenn man sich das Line-Up, das werden wir ja noch besprechen, anschaut, auch gar nicht leugnen, denn da sind halt auch so Sachen dabei gewesen, sozusagen
als Geheimtipps
wie Jung Siegelsberg. Das kommt natürlich auch aus Grund unserer Liebe zu diesem Wein. Genau, den nennen wir jetzt mal Achmed, weil er gerne nicht namentlich auftreten will.
Hatten wir auch so abgesprochen.
So abgesprochen. Genau. Also Achmed hat 32 Weine auf den Tisch gestellt.
Genau. Und wirklich, wollen wir so ein bisschen Name-Dropping machen wir
ja,
schon.
Natürlich,
ne? Wir machen so ein bisschen Name-Dropping machen wir schon. Wir können ja auch mal, spaßenshalber, weil wir es ja auch selten machen, wir machen mal die Zusammenstellung der Flights so ein bisschen. Ich gehe da mal so rasch durch.
Ne? Genau, und wir sagen noch dazu, es gibt einen Probenbericht von mir auf dem Blog.
Sehr gut.
Und da gab es aber eben auch Kommentare, die sagten, können wir noch ein paar mehr Details haben. Also wir werden das geht gar nicht so sehr ums Name-Dropping, sondern die Leute interessiert es ja auch. Viele haben wenigstens einzelne Weine auch im Keller, auch von den größeren.
Bestimmt.
Und so weiter und so weiter.
Also, pro Flight 10 Minuten. Wir haben angefangen mit dem ersten Flight, Wittmann-Kirschspiel. Alles, wir reden jetzt alles von GGs, ja? Also sage ich jetzt nicht jedes Mal und alles von 19. Wittmann-Kirschspiel gegen Keller-Kirschspiel gegen Birkin Wolf Geisbühl.
Genau.
Ich gehe erstmal durch und dann reden wir über die einzelnen Sachen. Ne? Zweiter Flight, Wittmann-Aulerde, Keller-Absterde, Birkin Wolf Reiterfahrt. Dritter Flight, Wittmann-Moorstein, Keller-Moorstein, Keller-Frauenberg. Der hat mich übrigens sehr überrascht. Vierter Flight, Keller-Hubacker, Emrich Schönleber-Hallenberg, Gut Hermannsberg, Bastei-Terrassen.
Treiser-Bastei heißt der.
Treiser-Bastei.
Treiser ist der Ort, Bastei ist der Fels.
Alles klar, siehst du, wieder was. Fünfter Flight, Wagner Stempel EMT, Versteigerung und G-Max 19. G-Max 19 wollten wir nicht sagen, wissen wir ja. Sechster Flight, Meier am Farbplatz, Österreicher, Weißer Marmor.
Bekannt aus diesem Podcast.
Bekannt aus diesem Podcast. Geliebt und bekannt aus diesem Podcast, genau. Von Winning, jetzt helfen wir beim Aussprechen,
Ozietera,
glaube ich. Komischer Name, erstaunlicherweise ein ganz guter Wein. Hat mir auch tatsächlich gut gefallen.
Ja, also ganz gut wäre zu relativiert.
Sensationeller Wein. Markus Molitor, Bernkasseler Auslese, 3 Sterne, 19 Versteigerung.
Doktor. Gibt's, glaube ich, 2, ne? Doktor.
Der Doktor Auslese, genau.
Die große sozusagen.
Dann haben wir 7.
Weiße Flight. Kapsel, Entschuldigung.
Weißer Kapsel trocken. Wir reden nur über trockene Weine, genau. Robert Weil-Griffenberg, von Oettinger Marco Brunnen, Jakob Jung, Siegelsberg. 8. Flight, Imrich Schönleber auf der Leih, Magnum Versteigerung. Oberhäuserbrücke Dönhoff, Magnum-Versteigerung, Schäfer-Fröhlich-Felsenegg, 9. Flight, haben wir Hermann Löwenstein, Uhlenroth, Ley.
Uhlenroth rein, genau, Uhlen-R
sozusagen. Uhlen-R, Schloss Grobelsburg, Ried-Heiligenstein, mhm. Lücken Österreicher und Franz Hirzberger, Riedsinger Riegel, Smaragd. Noch drei, wir hatten nur drei Österreicher, die drei Österreicher. Ja. Genau. Zehnter Flight, Kartäuserhof, Kartäuserhofberg, Schloss Lieser, Thomas Haag ist es.
Genau.
Genau. Niederberger Helden, Clemens Busch, Marienburg Farley Terrassen. Ist richtig rum, ne? Ja. Richtig, genau. Und elfter und letzter Flight hatten wir Immich Bad Driberg, Zepp Wingert,
ja.
Schloss Lieser, Himmelreich und Markus Molitor, wieder weiße Kapsel, Zeltinger Sonnenuhr 2019, keine Versteigerung, normal zu kommen.
Auslese drei Sterne.
Auslese drei Sterne, genau. Und ich war der Einzige tatsächlich, der, ich war der Einzige, der offen verkostet hat.
Ja.
Und war, ich darf es schon mal von vornherein, sagen, also ich war, bei dem einen Flight war ich buff erstaunt, wie gut du da lagst. Das war schon wirklich so geil.
Ja,
das war außen Bauch raus.
Ja, weißen Marmor und von Winning hatte ich.
Genau, korrekt bestimmt. Aber voll korrekt. Also war wirklich auch wirklich konsequent
aber
richtig.
Aber ich wusste, dass weißer Marmor im Flight. Okay. Von Winning wusste ich nicht, aber das war jetzt auch so viel neues Holz, dass alles andere hätte mich auch überrascht.
Ich fand, ich habe sie, Selbstlob kommt sonst immer zu kurz, ich habe es ganz gut hingekriegt, was ich gar nicht so einfach fand mit der Zusammenstellung der Weine nachher, weil es, ich wollte es auch nicht zu sehr nur in eine Richtung prügeln, ich wollte nicht nur die Moselsachen nebeneinander schieben, weil ich da Angst hatte, dass tatsächlich, wenn ich jetzt hart Mosel zusammenpacke, also alle Moselsachen, ja, in Konsequenz, also zum Beispiel also Male Molitor und sowas noch, dass sie dann teilweise einfach zu schlecht bewertet werden, weil viele dann in die Richtung gehen, sagen, okay, sie hätten jetzt, würden sie Mosel rausschmecken und dann immer ein bisschen schlechter bewerten.
Das die Mosel ist meistens ein bisschen süßer. Ich gehe bei meinen Proben mittlerweile dazu, über die Mosel anzukündigen. Sie direkt vorne weg.
Das ist vielleicht eine gute Idee.
Wir fangen mit der Mosel an, damit die Leute das auch direkt dann akzeptieren, dass das meistens ein bisschen süßer, aber auch ein bisschen süße Säurespiel mehr dabei und so. Hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert.
Wir machen mal kurz noch ein bisschen Probleme sozusagen. Ein bisschen problematisch. Ich habe vorher angesagt, wir bewerten, weil wir über hochkarätige Weine, weil wir hochkarätige Weine trinken, wir bewerten ab 90 Punkten aufwärts. Also 90 Punkte mindeste Bewertung und dann aufwärts. Ich dachte tatsächlich, dass alle das sozusagen hinkriegen, in diesem Punkteschema tatsächlich von schlecht bis gut zu bewerten sozusagen. Ja?
Also ja.
Das hat nicht richtig funktioniert, ehrlicherweise.
Einmal habe ich unter 90, einfach weil ich gesagt habe, wenn es kein GG ist, also für mich ist es ja so, wenn ich nach Wiesbaden fahre oder sonst was, gut, ich punkte nicht in Wiesbaden, aber wenn ich irgendwie angehalten bin zu punkten, alles was 90 reißt, also nicht packt, ist dann auch nicht GG-würdig. Ein GG muss eigentlich 90
Punkte genau, machen. Daran habe ich mich auch erinnert. Das
war extrem problematisch, gleich im zweiten Flight, haben wir auch offen drüber gesprochen, der ist auch insgesamt nicht gut angekommen, Wittmannsaulerde.
Das stimmt.
Und da haben wir gesagt, in dieser Verfassung
würden wir ihn theoretisch rausnehmen.
Ist er einfach so ein Kandidat, der nicht so gut ist. Wir hatten, muss man dazu sagen, einen Pegelwein, Julian Hart, Peace Border Goldtröpfchen trocken, kein GG, also auch, glaube ich, nicht sein ganz großer, sondern der, den er für 20 Euro verkauft. Das sollte als Pegelwein eigentlich die 90 Punkte definieren, wenn man so zweifach. Es ging ja eher darum, dass man
so bei den 90,
bitte ab 90 war, seid nicht so streng. Ich finde aber eigentlich, hätte man das gar nicht ansagen müssen, weil in dieser Fliege gab es eigentlich nichts, was keine 90 wert war, außer dieser eine.
Aber es gab immer ein paar Leute, die sehr, also es ist immer das Problem, dass die Leute sehr, sehr eigen punkten, ja? Dass sie sich nicht trauen, dort nach oben zu gehen. Du nicht, du bist halt, ich habe dein Zelt gesehen, also es ist schon so, wirklich diese Range fast ausgenutzt, nicht ganz, aber fast. Und 3, 4 von den 14 Leuten noch, der Rest hat sich eigentlich im Bereich von 90 bis 95 aufgehalten.
Das fand ich merkwürdig. Eine Teilnehmerin war hinterher ganz stolz, als sie sagte, ich bin kein Mal über 95 Punkte gegangen.
Ja, fand ich
Und das fand ich ein bisschen schräg.
Ich auch.
Weil wir haben da einige der besten Rieslinge der Welt getrunken. Mhm. Wann, wenn nicht jetzt?
Genau.
Wo, wenn nicht da? Wer, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe?
Genau.
Um Mario Reiser zu zitieren. Und
sie hätten es auch verdient, tatsächlich, über 95
ja,
locker.
Ja, ja. Also ja, ja. Und wenn der Hart 90 Punkte hat, und die hatte er auch verdient.
Finde ich auch.
Ja, dann hatte der G-Max natürlich mehr als 95
definitiv
verdient, als einer von mehreren. Das stimmt. Übrigens, für diejenigen, die den Blogbeitrag schon gelesen haben und die regelmäßig lesen, Ist vielleicht aufgefallen. Ja, na, aber es gibt ja schon auch unter den Hörern einige, die diese ganze 10 Jahre danach durchaus gelesen haben, auch teilweise Jahre später nochmal. Das ist die Geschichte, in der ich am wenigsten auf das Juryurteil eingegangen bin.
Das stimmt.
Ich bin da bei mir geblieben. Ich habe die Jury sozusagen mit.
Ja.
Das ist zum einen deswegen, weil ich den Spruch gehört habe und das merkwürdig fand.
Ja,
zum anderen hatten wir Achmed an Bord, der mit Fug und Recht mehrfach 100 Punkte rausgehauen hat. Das waren alles seine Weine, alles seine Babys.
Genau.
Völlig in Ordnung.
Völlig total.
Und wir hatten Achmeds Bruder dabei, der sagte, ich hätte nie gedacht, dass Weintrinken in Arbeit ausarten kann, der noch nie bei so einer Probe war.
Und
mir gegenüber saß jemand, der aufgrund einer längeren Medikamentenkur seit 2 Jahren keinen Alkohol getrunken hatte. Der hat konsequent gespuckt, aber er hat eben auch 2 Jahre lang vorher nicht gespuckt. Also das ist erstmal seit 2 Jahren. Und das ist in so einer 12er-Truppe dann natürlich.
Das ist dann schon hart, ja.
So viel, dass ich gesagt habe, gut, wir nehmen die Jury jetzt nur mal so bei den Top 10 mit ran.
Genau.
Wobei ich auch bei den Top 10 bei 2, 3 echt ganz anders lag.
Aber ja, finde ich auch. Ich auch. Aber das ist so, ich glaube, das war eine gute Idee, das so zu machen, weil die Insgesamtwertung hat mich gar nicht gewundert. Also sie war ein bisschen wild in dem Schloss Lisa sozusagen. Den hätte ich nicht so weit vorne gesehen. Den fand ich sehr gut. Ja? Mhm. Hätte ihn aber gar nicht so weit vorne gesehen. Ich kann dir mal sagen, warte mal, das war welcher Flight?
Das war der letzte Flight, das war mein 31. Ich habe dem 96 Punkte gegeben. Damit wäre er bei mir auch in den Top 10 gelandet. Aber
bei mir hat er nur 93.
Irgendwo bei 10, Platz 10 wäre er gelandet. Das wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Offen verkostet, nachverkostet, muss man wiederum sagen. Ich kenne das GG noch nicht so lang, weil es ist noch nicht so lang.
Genau.
Das Gabriel-Bereich gibt es, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren. Genau. Ich kenne das Weingut ganz gut. Und die Reifen, wenn das so reift wie zum Beispiel das Helden-GG oder so, dann hat das eine ganz große Zukunft vor sich. Und dann wird das vielleicht auch bei einer 10 Jahre-Danach-Probe ganz weit mit vorne sein.
Das kann gut sein, ja.
Es hat nicht die Schwächen, die Mosel in solchen Proben immer hat. Es ist weder zu süß, noch ist es zu filigran oder so. Es ist schon wirklich ein sehr feines GG.
Das finde ich auch.
Hat also den ersten Platz gemacht.
Genau. Sagen,
Schloss Lisa, Himmelreich.
Erster Platz.
29 Euro.
Ja, der zweite Platz. Wir schieben den zweiten Platz gleich mit. Zweiter Platz, G-Max mit schwer schätzbar
1,500 Euro.
So, was in die Richtung.
In dem Dreh. Also so weit liegt das dann teilweise
auseinander.
Preislich und so nah dann beieinander in der Wertung.
Das stimmt. Das war sehr lustig. Ein paar Sachen fand ich wirklich hart überraschend und wirklich, ja, wie gesagt, ich habe es offen verkostet, muss dadurch sagen, ich war ein bisschen natürlich auch in meinem eigenen Geschmack gefangen. Ich mag die Molitor-Sachen zum Beispiel einfach per se gern. Mhm. Und mir haben sie auch dadurch offen verkostet einfach besser geschmeckt als im Großteil. Obwohl die
der
waren
Doktor
auch wirklich,
ist weitgehend durchgefallen. Ne?
Der Doktor ist weitgehend durchgefallen. Ich fand den großartig. Der hat bei mir 98 gekriegt. Ich fand den wirklich großartig.
Sag mal, hat er jetzt neues Holz oder hat er kein neues Holz?
Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ich würde sagen, er hätte neues Holz.
Er hatte neues Holz, ja, oder? Und dann kam er direkt nach dem Ocitera. Das war in der Reihenfolge andersrum, wäre es einfacher gewesen, dass der Molitor den auch vorbereitet sozusagen auf den Ocitera. Aber wir hatten...
Das war der einzige Flight, wo ich mich verärgert habe, dass ich es quasi nicht falsch gesteckt habe.
War genug da, um es nochmal nachzuprobieren. Wir waren sehr bescheiden beim Einschenken.
Ich war sehr geizig, sag's ruhig.
Naja, wir haben aber auch teilweise... Also ich habe mir selbst eingeschenkt.
Genau.
Und ich habe mir schon mehr eingeschenkt, als die anderen sich eingeschenkt haben, weil ich am Anfang ein, zwei Mal zu wenig hatte und weil ich auch fürs Blog verkostet habe. Und ein bisschen.
Macht Sinn.
Aber ich habe mir auch nicht 50 L eingeschenkt und deswegen, es wären für jeden etwas mehr als 50 L da gewesen. Die meisten haben sich 3 eingeschenkt, deswegen waren einige der Flaschen wirklich noch halb voll nach der
Probe. Bei 14 Leuten, das war schon echt, da waren wir wirklich...
Und auch beim Nachprobieren wussten die Leute dann oft gar nicht, was sie probieren. Ich bin, bevor ich gegangen bin, habe ich wirklich ein ganzes Glas 0,1 Liter G-Max getrunken, weil da nicht mal nach dem Nachprobieren.
Die war leer.
Leer.
Ja, stimmt.
Ich habe sie dann leer gemacht, das habe ich mich dann getraut. Da waren wir noch zu siebt oder sowas. Ja, und dachte, jetzt kann
man auf jeden Fall. Ich fand es insgesamt gut, ich fand es überraschend. Ich fand zum Beispiel, was ich sehr überraschend fand, war der Keller Frauenberg, mit dem Ding gibt. Ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt, erstens. Ja. Mhm. Für mich war das eine Rotweinlage bei Keller.
Ja, Frauenberg-Riesling ist nur in der Kellerkiste drin, hast du erzählt? Ja,
genau. Also ich kenne ihn nur aus der Keller.
Ich kannte ihn auch nicht.
Nur in der Kellerkiste, eine Flasche
und das war's.
Den fand ich wirklich erstaunlich und ich war überrascht über das schlechte Abschneiden von der Wittmann-Aulerde und auch vom Grevenberg. Der war auch nicht so, also weil er sonst
eine Katastrophe.
Der, weil er sonst immer eine Bank ist, also eine wirkliche Bank. Nee,
das ist jetzt eine gute Frage. Der Unterschied zwischen offen und geschlossen verkosten. Normalerweise, also ganz am Anfang Arrivage kann man ruhig, finde ich, blind verkosten und nach 10 Jahren sowieso. Und dann gibt es Weine, die machen zu und Weine, die machen nicht zu. Mhm. Und so weiter. Und ich habe dem Grevenberg 90 Punkte gegeben, damit hat er meinen vorletzten Platz, da gibt es nichts zu beschönigen. Ja. Ich fand den ganz schwach. Eine honigsüße Nase, das war ja noch ganz schön. Dann noch so ein bisschen Schießpulver, das ist gar nicht so unüblich für Grevenberg, der ist ja spontan vergoren etc. Aber dann war er einerseits sehr kräftig, schob ganz gut durch, aber sehr eindimensional und nach hinten raus wurde der wahnsinnig adstringierend und glitt dann auf der Säure raus und das war unfreundlich und austrocknend. Aber so muss er schmecken.
Na dann warten wir 10 Jahre und dann wird es dann
nee, noch nicht mal 5. Noch nicht mal 10. Aber das ist so, es ist okay, übrigens gut. Ein anderer Wein, der durchgefallen ist, war der ja nicht gerade günstige Oettinger Marco Brunn. Auch Oettinger Weine sind Weine, und das gilt aber auch für die günstigen GGs. Das ist einer von denen, die nach 2 Jahren gerne mal zumachen.
Und dann ein bisschen brauchen, ja. Weil ich meine, die Oettinger Sachen liebe ich auch. Wenn wir die ein bisschen älter trinken, waren die immer toll. Ich jetzt 14, 12, großartig. Ich habe
direkt hinterher einen 14er GG aufgemacht zu Hause und alles ist in Ordnung.
Ja, ja, denke.
Anders der Siegelsberg, der, glaube ich, sehr gut abgeschnitten hat. Mir hat er gut gefallen. Ich glaube, ich hatte aufgeschnappt, dass er sehr, sehr gut abgeschnitten hat insgesamt. Ist zwar nicht in die Top 10 gekommen, aber irgendwie knapp dahinter, glaube ich.
Genau, der war noch Platz 11 oder 12 oder sowas. Ja, bei mir kam der mit 95 Punkten mit rein.
Der macht nicht zu. Ja. Wir haben den 13er ja auch gehabt. Genau. Der 13er war nie zu. Oder? Ja. Das ist glaube ich, ein bisschen der Stil von Alex Jung eher.
Andere Machart, ja.
Also das sind so die Sachen, die muss man dann unter Umständen wissen. Also so bei 2 oder 3 Jahre alten Weinen ist der Kontext manchmal ganz gut.
Das stimmt, das hast du das mit dem offen verkostet. Manchmal braucht man Kontext für irgendwelche Sachen.
Ich finde es nicht so schlimm. Ich habe es auch im Blog. Ich finde das dann auch nicht schlimm. Also ich bin jetzt natürlich jemand, der enge Beziehungen zum Weingut Weihe pflegt.
Das kann man mal so machen.
Dem fällt nichts aus der Krone, wenn der jetzt mal... Ne? Also die sagen ja, und?
Ja, ja.
Der 19er ist verkauft und es trinkt ihn keiner von ihren Kunden im Moment. Insofern geht das
ist auch wurscht.
Vorbei, genau. Hof wie breit. Deswegen habe ich auch nicht großartig im Blog noch gesagt, ja, ich habe gesagt, der wird mal groß, weil so haben die Guten nach einer der
Gärten. Also schmeckt. Hey,
ich mache das Punkt. Übrigens das auch ein Wein. Aus, ja? Wir reden immer darüber, dass man mal Weihnachten... Arrivage immer schon mal ein erstes GG aufmachen soll. Ich habe noch nie ein Weil aufgemacht. Ja, ich werde vom Weingut bemustert. Das ist kein Geheimnis. Das werden viele, die bemustern relativ breit.
Großzügig.
Und ich kriege die Weine auf dem Weingut am Vorabend der GG-Premiere in der Regel zu probieren. Auch noch mal den Vorjahrgang, manchmal sogar noch die letzten 1, 2. Dann haben die in der Regel eine Veranstaltung im Jahr, wo man dann noch mal 2, 3 Sachen kommt. Ich muss den nicht aufmachen. Ich habe die alle, die letzten 5 Jahrgänge, alle ungeöffnet. Irgendwann machen wir was.
Und wir haben es bei dir, das muss man wirklich zustimmen, wir haben es bei dir so oft schon älter getrunken und da waren die immer großartig. Ja, deswegen hast du recht. Ja?
Also bis auf, ich glaube, 14, da muss man vielleicht ein bisschen Angst vor haben, aber alle anderen Jahrgänge sind eigentlich wirklich spitze.
Genau, deswegen ist dieses Kontexttrinken manchmal natürlich nicht verkehrt, aber auch da wäre es wieder so gewesen, hätte man alles quasi offen getrunken, wäre natürlich die Bewertung ganz anders ausgefallen.
Ja.
Zum Teil. Also der hätte natürlich Schloss Lisa niemals gewonnen.
Das weiß ich immer nicht so genau, weil das ist das Lustige, dass kurz vor Schluss tauen alle Gaumen nochmal auf.
Ja.
Ich habe ja solche Proben schon sehr, sehr oft gemacht. Stimmt. Wie oft ist der vorletzte bis letzte Wein dann doch nochmal, weißt du, die letzten 7 sind alle so unter ferner liefen und dann noch einmal, jetzt sind wir gleich fertig. Also die Psychologie solcher Proben haben wir ja schon mal besprochen. Auch das zum Beispiel, wenn du 18 Weine nimmst, immer ein Drittel irgendwie enttäuscht. Deswegen finde ich, dass ihr es richtig gemacht habt, auch so einfache Sachen wie Aulerde oder Himmelreich damit reinzutun. Der Gaumen freut sich ja auch mal, wenn man das verreisen kann. Der kann gar nicht 18 mal 100 Punkte hintereinander.
Ja, das geht ja, wo soll es herkommen? Ja, also das ist da findest du ja auch keinen Unterschied mehr. Wenn du nur noch so gut bist, also brauchst du so ein bisschen, wie haben wir es genannt? Ein bisschen Verreißerweine, nein.
Ich habe die, glaube ich,
du hast Opferkategorien. Das war schön.
Im Gleisbau wird ja alle 50 Meter ein billiger Metallstift in den Boden getrieben und dann verbunden mit den Gleisen. Das ist dieser, ich bin leider nicht so gut in Chemie, der rottet dann weg. Alles andere rostet nicht, was damit verbunden ist. Der rostet, der hat eine höhere Oxidationsfähigkeit. Ja. Deswegen heißen die Kathode, Anode, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Opferanode. Die rotten dann weg und dafür rosten dann die Schienen nicht so sehr. So funktioniert das. Das ist dann das Opfer. Und sowas brauchst du bei einer Riesenprobe. Ja. Und wenn man, das geht bei 32 nicht, wenn man die Weine vorher auf Kork probiert und man hat keine festgesetzte Reihenfolge, kleiner Tipp an alle, die privat Proben veranstalten. Ich habe das erste Mal bei meiner 10 Jahre danach Probe mit den Spätburgunder GGs gemacht und bestimmt hier schon mal erzählt, bitte seht uns das nach. Da habe ich alle die Weine, die bei der Korkprobe unterdurchschnittlich waren, so schön verteilt auf Platz 5, 7, 11, 14. Damit jeder dann zwischendurch mal sagen kann, oh, das ist ja irgendwie so. Und dann regeneriert man sich so ein bisschen.
Genau, dafür war das ganz schön. Also, du erzählst gleich ja noch ein bisschen was mehr zu den Weinen.
Nee, zu den Weinen will ich gar nicht so viel erzählen. Ich will noch so ein bisschen was zu. Ich will unsere Hörer mit dieser Probe noch in Verbindung bringen. Deswegen lass uns ruhig noch ein bisschen über die Ergebnisse reden.
Was ich wirklich auch toll fand, war tatsächlich, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, war Clemens Busch. Mhm. Habe ich im Kopf vorher total zerrissen, ehrlicherweise.
Ich muss meine Vorurteile jetzt auch mal langsam beerdigen, weil ganz oft ist es fett, aber ich habe noch mal extra geguckt, auch in den 19er Bericht Wiesbaden, da war der wohl nicht dabei. Er hat 19, weiß ich nicht, noch nicht gezeigt oder so. Also da waren lauter 18er. Er hat zwei 19er dazwischen gezeigt, aber das war nicht der Fall der Terrassen. Manchmal ist das mittlerweile schlank und hat Punch und ist richtig, richtig gut. Also dieses, ich bin einfach nur dick und fett und rund, das ist so seit 2012 oder sowas vorbei. Da muss ich jetzt auch mal allmählich mal mir an die eigene Nase fassen und sagen, okay, Herr Bohmann, vielleicht gehen wir mal mit der Zeit.
Manchmal wird was besser.
Das ist teilweise. Ich fand den nämlich auch, also der Wein hat ja insgesamt den vierten Platz gemacht.
Das war erstaunlich.
Also 98 Punkte von mir, damit ist er sozusagen geteilter Erster. Ich habe einmal 99 vergeben und die habe ich dann in der Nachprobe.
Korrigiert?
Ja, das war nämlich der Weiße Marmor. Das war für mich erster Wein des Abends. Ich habe überlegt, ihm 100 zu geben. Und hatte mir dann gedacht, ich kann es ja nochmal nachprobieren. Und in der Nachprobe habe ich dann festgestellt, dass ich ihn nicht besser fand als die anderen. Mhm. Und habe ihn dann auf 98 relegiert. Das heißt, zusammen mit Clemens Busch, mit dem G-Max.
Ja, was hattest du noch?
Mit dem Reiterpfad von Birklin Wolf.
Der war erstaunlich gut, das fand ich auch.
Ja, von Winning Ocitera.
Ja, der Ocitera war auch.
Trotz Holz oder wegen Holz. Also, und obwohl das Holz noch nicht mal voll verdaut ist. Das hat einfach so viel Substanz.
Gab es übrigens einen Verkoster, der sich ja hochgradig beschwert hat, dass wir den alle so gut fanden.
Ja?
Ja.
Weil er das, ja gut, aber das ist dann so dieser Dogmatismus mit dem Mehl und Holz, das mag ich nicht.
Genau, saß dir so schräg gegenüber.
Ah ja, gut, okay. Aber ich fand das auch einen starken Wein.
Den fand ich auch.
Bemerkenswert war vielleicht noch, wenn ich mal dazwischen...
Bitte?
Liebe Hörer, das ist jetzt hier nicht, weil wir Traditionen pflegen, von wegen Kellerbashing, ne? Das Keller besser als Wittmann abschneidet, wenn das ganze Tableau sozusagen steht. Also bei Keller fehlte, was fehlte denn bei Keller?
Bei der Keller Bohnstein, fehlte eigentlich...
Der Bohnstein, nee, Keller war auch...
Keller fehlte nichts.
Bei Wittmann fehlte der Laborn, genau. Natürlich, klar. Aber dass Keller so viel besser ist als Wittmann,
das
hat man in Blindproben normalerweise nicht.
Nicht mal im Ansatz normalerweise.
Die ganze Wittmann-Performance war, wenn ich ehrlich bin, total enttäuschend.
Ja, das stimmt.
Wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja immer ehrlich, aber wenn wir mal offen sind, normalerweise würde das verschweigen, weil 19 kann auch verschlossen sein. Also, das Kirchspiel war bei mir unter ferner Liefen von Wittmann. Die Aulerde war der schlechteste Wein des Abends.
Kirchspiel war bei mir nur bei 91.
Der Bohrstein Aulerde bei 90. Das war auch ganz schwierig.
Bohrstein 94 war ich ein bisschen besser.
Ja. Du wusstest, was es ist, aber er ist insgesamt auch nicht so gut angekommen.
Das stimmt.
Also, da war jetzt nur mit drei Weinen dabei. Das war eine schwierige Performance, während wir bei Keller wirklich insgesamt... Da haben wir witzigerweise die Abtserde im Reinfall. Aber das Kirchspiel war fantastisch. Der Moorstein war groß.
Das hat mich auch wirklich gewundert, weil wir kennen es ja wirklich aus allen
Blumen. Der Huberger von Keller war nicht gut. Okay,
Einnahme. Also den sie am meisten trinken. Oh, jetzt haben wir wieder...
Das ist das Kirchspiel.
Das Kirchspiel
macht über 10.000 Flaschen. Aber Keller war also
ja, wirklich gut.
In der Blindprobe hervorragend. Und dass der G-Max so eine Probe gewinnt, kommt eigentlich nie vor.
Nie.
Also für mich, ich habe den ja nur ausführlich nachprobieren können. Den hatte ich erst mit 97, deswegen sozusagen nicht in dem... Den habe ich nachbewertet auf 98. Wenn in 5 Jahren irgendwo jemand ein Loblied singt und sagt 100, werde ich nicht sagen, was ein Quatsch.
Ja, ja.
Dann hat er sich noch besser entwickelt. Also da hat er alle Anlagen, was für ein toller
Wein. Finde ich auch. Wie gesagt, nochmal, ich fand zum Beispiel auch die Molitor-Sachen wirklich gut. Auch wenn man über den Preis der Versteigerung tatsächlich auch...
1.100 knapp.
1.200 ohne Zuschläge. 1.100 ohne, also 1.100 ohne Zuschläge.
Okay,
also Mehrwertsteuer noch dazu plus die Dings.
Also sowas. Fast 1,5.
Genau, fast
1,5. Ja, der ist wirklich total durchgereicht worden mit Holz und so.
Also ich glaube, vielleicht braucht der auch 5 Jahre. Probiert.
Ich bin mittlerweile ja, was das angeht, auch so ein bisschen kugelt. Also die 3 Sterne aus, die sind die 120 Kosten. Da ist die, das war der letzte Wein, da hatten wir auch bei mir 94 Punkte bekommen, die Nichtversteigerung. Ja. Und davon habe ich auch einiges immer noch im Keller. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 3-4 Jahren nichts mehr gekauft, aber gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Das sind teilweise 2 Sterne, dann manchmal hat er da keine 3 Sterne gemacht. Aber ich habe eigentlich einiges davon und er hat auch einiges immer schon mal ganz gut abgeschnitten.
Ich
aber auch, ich mittlerweile, ab 125 muss man es nicht mehr haben.
Also, ja, es ist halt wirklich, ich finde auch, dass es extrem toll ist. Ich glaube, dass das, ich bin optimistisch, vorsichtig.
Um das mal zu strukturieren, wenn man so eine Probe macht, würde man vermutlich erwarten, dass die ganzen Granaten vorne sind und 1-2 Granaten vielleicht enttäuschen.
Ja.
Und die ganzen Granaten waren vorne und 1-2 Granaten haben enttäuscht. Also war alles okay.
War eigentlich alles, wie sein soll.
Man würde erwarten, dass von den günstigen Weinen einige überraschen. Genau.
Haben sie getan.
Ja, Lisa hat sogar gewonnen. Eine Kritik noch. Er hat auch nur 88 Punkte von mir. Kam von einem Leser, der sagte, Leute, der Zepfinger von Immich Batterieberg hat 13 Gramm Restzucker. Das ist eine feinherbe Auslese, die auch nicht als GG vermarktet wird. Die hätte da überhaupt nichts zu suchen gehabt. Da hat er recht. Also ich schmuggel auch Ortsweine in die Gegend.
Ja, ja.
Da bin ich gnadenlos. Aber 13 Gramm Restzucker und dann als Wein 30 im vorletzten Flight ist natürlich für alle irgendwie nochmal so ein... Ich habe das jetzt nicht gegoogelt. Ich habe es ihm geglaubt, weil der wirkte jetzt nicht so, als würde er mich da provozieren wollen.
Nee.
Aber wir können die Aufnahme mal kurz unterbrechen oder mal kurz still sein und ein bisschen trinken, während du mal kurz googelst, ob du es findest.
Jetzt als Monopoler, ja, steht nicht da. Tatsächlich habe ich es deswegen reingenommen, weil es quasi wie die anderen sozusagen nur als...
Monopollage
durchsteht, da steht nur Riesling.
Ja,
ja, ja. Davon ausgegangen, wer ist.
Der 13 Gramm. Das würde eventuell auch erklären, warum der Lisa Himmelreich gewonnen hat. Der hat ihm dann nämlich die Bühne bereitet. Ja, guck mal, meine Notiz, stimmt. Ich habe hier die Originalnotiz vom Dings. Der Zepfinger war übrigens ganz schwach. Und zwar nicht, weil er so viel Zucker hatte. Ich habe geschrieben, der schafft es gleichzeitig medizinal cremig und süß zu sein. Das war ein ganz schwieriger Wein. Und dann haben wir zum Lisa Himmelreich, habe ich dann notiert, ist danach so klassisch, mit etwas Feuerstein, erste Reife, ohne eine Spur in die Breite zu gehen, schönes Spiel, deutliche Phenolik, enorm harmonisch, aber noch weit von der Trinkreife entfernt. Das ist richtig verheißungsvoll.
Aber tatsächlich, Bühne bereitet.
Bühne bereitet ja, vielleicht. Ne? Also ja, hat dann auch...
Dran.
Ja, was. Ja, aber das ist normal, dass die Versteigerungsweine besser sind, weil kein Weingut außer das Weingut Keller, von dem wir keinen Versteigerungswein da hatten.
Stimmt.
Kann oder würde sagen, dass die Versteigerungsweine eine wirtschaftliche Relevanz haben. Bei Schäfer-Fröhlich ist es noch so, aber das sind dann häufig Süße. Und bei Dönhoff und Co., die Süßen, die Edelsüßen bei Dönhoff. Aber in der Regel haben diese Weine keine wirtschaftliche Relevanz.
Zu wenige.
Sie sind totale Aushängeschilder. Und deswegen ist es dem Winzer egal, ob er 300, 500 oder 900 Flaschen macht. Es wird wirklich gnadenlos selektiert. Bei einem Moorstein GG, da stehen weit über 10.000 Flaschen dahinter.
Naja, das musst du irgendwie verkaufen.
Da wird zwar auch nur gesundes Lesegut verwendet, aber da geht der Winzer schon vorher nochmal mit der Lesemannschaft in den Weinberg und definiert jedes Jahr neu, was gesund bedeutet.
Das ist heute gesund.
Das ist dieses Jahr gesund.
Ja, also, ja, schön.
Sonst genau. Hast du nämlich am Ende nichts zu vermarkten.
Jetzt was dran. Also,
und das, um das mal jetzt sozusagen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es gibt viele Leute im VDP, für die ist das GG wirtschaftlich nicht relevant. Und viele von denen möchten seit Jahren den Verkaufsstart um ein Jahr verschieben. Viele Leute wollen das Riesling GG nicht am 1. September nach der Ernte, sondern am 1. September im zweiten Jahr nach der Ernte auf den Markt bringen. Und die das bremsen, wird hinter vorgehaltener Hand erzählt, aber so von so vielen Leuten, dass ich mich traue, das öffentlich zu sagen, sind vor allem zum Beispiel auch Wittmann.
Weil die so viel haben und weil die es loswerden müssen.
Das geht in den Export. Am 1. September rollen da die LKWs vom Hof.
Ja.
Das ist, kannst du dir überlegen, das kostet 50 Euro, das Moorstein GG, wenn du über 10.000 Flaschen machst.
Ist das einfach eine Menge Geld?
Insgesamt ist dann 1 Million Umsatz, die weg ist. Das kann sich kaum jemand leisten. Im Rheingau haben sie es ja jetzt beschlossen und das ist so schön, wenn man mit Wilhelm Weil redet, das ist ja so ein totaler No-Bullshit-Typ, der sagt, naja, also wir haben jetzt oder nie. 2018 hatten wir alle die Keller voll, Swimmingpool-Jahrgang.
Ja. Ja?
Weil der Zweite, der das Problem hat, ist Künstler, der auch über 10.000 Flaschen Hölle GG macht. Und da haben wir gesagt, wenn wir es jetzt machen, nächstes Jahr haben wir sowieso noch was zu verkaufen. Also jetzt oder nie. Wir können nächstes Jahr einfach das 18er nochmal vorstellen, weil wir so viel haben, das wird schon passen. Und
okay,
dann ist der Jahrgang, wer bei einigen Leuten auch so ein bisschen skeptisch, weil er so warm war, verkauft sich jetzt auch nicht von alleine sofort. Können wir also in aller Ruhe 2 Jahre mit leben, dann ist es abverkauft. Statt dass wir schon mit den 9 kommen und haben noch ganz viel 18er liegen. Wir schlagen jetzt hier mal 2 Fliegen mit einer Klappe. Zu den 10.000 Flaschen noch kurz die Anekdote. Es gibt einen Weinpreis, ich bin mir nicht sicher, Wein des Jahres, entweder in der Weinwirtschaft, Lebensmittelpraxis, irgendwas, keine Ahnung. Den kannst du nur erringen, wenn du mindestens 10.000 Flaschen hast, weil das ist eine handelszentrierte Zeitschrift, die auf den Handel fokussiert und die besprechen keine Weine, die nicht mindestens 10.000 Auflagen haben. Also. Und wenn dann eben Grevenberg, Hölle, Moorstein da Wein des Jahres werden, weißt du automatisch, dass sie 10.000 Flaschen haben.
Das stimmt, da muss was dran. Also insgesamt war es, aber kommen zurück zur Probe, insgesamt war es eine gut gelungene Probe. Die Probenrunde war lustig, es ging gut vonstatten, finde ich. Ich habe mich wohl gefühlt mit allen. Alle haben tatsächlich aber auch durch ein bisschen Drängeln auch anständig verkostet. Ohne das, was wir letztes Mal schon hatten bei dir, dieses Zwischenschnattern, lag aber wahrscheinlich wirklich auch daran, weil ich strikt auf diese 10 Minuten gepocht habe. Sonst wären sie noch schnell ins
ins Lamentieren gekommen. Jetzt weiß man nicht, ist das besser oder ist das schlechter? Gute Frage, muss man mal gucken. Oder muss man sich wahrscheinlich immer mal wieder irgendwie mal anders anschauen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ein paar Sachen waren, wie gesagt, so wie wir sie erwartet haben. Und beim Nachkosten war das auch noch sehr schön. Reden wir noch kurz über unseren Zwischenwein?
Das überlasse ich dir.
Ahmed hat nämlich auch noch einen Zwischenwein kredenzt.
Ein Rotwein, bevor es wieder in die Nachprobe
ging. Genau, bevor es in die Nachprobe ging. Die gab es im ersten Anlauf blind.
Ja.
Wieder nur ich wusste, was es war.
Ja.
Es war ein Wein, den ich auch noch nie getrunken habe und wahrscheinlich auch nicht mehr so oft trinken werde. So, kommen wir alle nicht so oft zu. Wie fandest du den blind?
Ja, blind habe ich ja auf Moritz getippt, auf Blaufränkisch, weil es sehr viel Holz hatte, sehr internationaler Stil. Mhm. Und jetzt muss man eines dazu sagen, bei all diesen Weinen, das sind super edle Spenden und meine Mutter hat mir mal beigebracht, ab einem gewissen Level ist man einfach ruhig
und singt
ein Lied und sagt danke. Ja. Deswegen hätte ich ihn nicht angesprochen, weil jetzt muss ich wieder ehrlich sein.
Das ist nicht so schlimm, ich finde es echt.
Er war internationaler Stil, ich habe tatsächlich auf Blaufränkisch getippt, keiner hatte in die Richtung getippt, was es war, weil es sehr viel Holz hatte. Es hatte so eine Latte Macchiato-Nummer, so eine klassische Holzgeschichte, die immer vor allem den Deutschen und Österreichern nachgesagt wird. Ihr könnt nicht mit Holz umgehen, das schmeckt eigentlich nach Latte Macchiato. Das war allerfeinstes Holz. Und man konnte auch durchaus schmecken, dass das ein sehr edler Wein war, in dem ganz viel Arbeit steckte. Also gerade das Tannin war so fein,
das
kriegst du nur hin, wenn du wirklich
richtig hart ans arbeiten,
Limit gehst. Ja. Aber es änderte nichts daran, dass der Wein seinen Alkohol nicht verstecken konnte, weil er nicht genug Substanz in der Frucht hatte und dadurch auch das Holz nicht so ganz verstecken konnte. Und deswegen war ich nicht in Bordeaux, wo wir ja am Ende waren, sondern ich war in Österreich. Ich dachte, internationaler Stil, vielleicht ist es Moritz. Ja.
Meine Gegenüberin war in Italien.
Ja, das hätte auch gut
hinkommen können. Ja. Das auf Bordeaux kommen, also wir reden über Petrus.
Genau.
Petrus 2014, kein gutes Jahr.
Es gibt zwei Off-Jahrgänge mehr. Ich habe immer einen Off-Jahrgang. Also es gibt den einen echten Off-Jahrgang 2007 in den letzten 20 Jahren.
Genau.
2000 bis 2019. 2007 und 2014 sind die beiden Jahrgänge, die weniger als 95 Punkte haben.
Genau, das ist in Off heißt es halt dann da Off.
Den Off, wobei 2007 echt, glaube ich, wirklich richtig Off ist und 2014 ist nur nicht so gut wie sonst.
Genau. Ich fand den auch, das kann man auch ganz offen sagen, ich fand den gut. Ich fand den aber nicht überragend. Also das war wirklich so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ganz toll, es mal getrunken zu haben. Riesengroßes Dankeschön. Aber das war nicht überraschend erfüllend.
Ja? Machen wir uns nichts vor, Sascha.
Ist auch nur ein Wein.
Das Niveau war genau das Niveau, was du und ich jeden Samstag trinken. Das ist jetzt, ja, also das jetzt stimmt. Meine Mama hat mich erzogen, sowas jetzt nicht zu sagen, weil wenn mir jemand eine 6.000-Euro-Magnum hinstellt, dann sage ich einfach nur noch Danke. Mhm. Normalerweise. Aber
ne, wir sind ja
will ja eigentlich, dass wir nichts anderes als die Wahrheit sagen. Okay, also willst du die ungeschminkte Wahrheit, die Hardcore-Wahrheit sozusagen? Und jetzt wissen aber bitte alle, dass das nicht undankbar ist. Ich musste sehr schmunzeln, als du den Petrus aufgedeckt hast und ich den 14er sah. Als ich meinen ersten Premier Grand Cru probiert habe, die Weinwelt ist sehr kompetitiv. Du gehst irgendwann, hast du schon mal Premier Grand Cru getrunken? Hast du schon mal dies getrunken oder so? Als ich meinen ersten Premier Grand Cru getrunken habe, war ich eine Sekunde lang ganz glücklich, dass ich jetzt mal einen Premier Grand Cru getrunken habe. Es war aber 92 Lafite. Ein absolutes Off-Jahr, totales Off-Jahr. Und der Wein war auch nicht gut. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich das erste Mal Premier Grand Cru getrunken, aber jedes Mal in den nächsten 2-3 Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, hast du schon mal einen Premier Grand Cru getrunken? Habe ich gesagt, ja. Und inwendig gehofft, dass er nicht fragt, welche denn. Aber wenn ich gesagt hätte, 92 Lafite, dann hätten die Kunden gesagt, ja, dann hast du eigentlich noch nicht wirklich einen Premier Grand Cru getrunken. Und jetzt sah ich den 14er Petrus und hatte ihn im Glas und dachte, wenn mich jetzt jemand fragt, hast du schon mal Petrus getrunken? Dann sage ich wahrheitsgemäß, ja. Aber wenn derjenige sich ausgibt und mich fragt, dann bete ich nämlich wieder, hoffentlich fragt er nicht, welchen Jahrgang. Weil wenn ich sage 14, dann gibt es etliche Leute, die sagen,
dann hast du eigentlich nicht wirklich.
Und bitte, das ist jetzt, ja, ich weiß, meine Mama ist jetzt böse mit mir.
Das ist doch total in Ordnung.
Ja, das klingt aber so, als würde man dem Spender auch noch vorhalten, dass er 20 Jahre alt ist. Ist natürlich nicht so. Es ist sensationell.
Ich fand es erstaunlich. Ein kurzer Satz dazu. Ich fand es erstaunlich. Wir reden ja über reinsortig Merlot. Zum Beispiel wie Massette.
Normalerweise aber 5% Cabernet Franc. Nur in ganz seltenen Jahren. Ist der 14er reinsortig Merlot?
Nee.
Weil normalerweise ist es immer. Es ist bisschen, ganz, genau. ganz wenige Jahrgänge, die reinsortig.
Also wir reden jetzt aber bei so viel Prozent, reden wir wie bei ganz vielen anderen Sachen eigentlich über reinsortig sozusagen. Und was tatsächlich so ist, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich den 16er Masetto trunken, auch reinsortige Merlot, das war was ganz anderes zum Beispiel. Ja?
Ja.
Das war ehrlicherweise tatsächlich eine Weinoffenbarung, würde ich sagen. Aber ja. Also eine Wein, wie sagt man sowas, ein Meilenstein sozusagen, weil er wirklich anders war. Anders, großartig, geil, das war wirklich gut.
Also
der Petrus war es nicht.
Man kann, glaube ich, sagen, wenn du kein Merlot magst, würde dich der 14er Petrus nicht mit Merlot versöhnen.
Das stimmt.
Ja, also er hat schon durchaus typische Merlot-Anfänge. Wenn man das dann weiß...
Wenn man es weiß, dann kriegt man es
ja auch. Ja, Merlot ist ja auch eine Rebsorte, die sehr schnell irgendwie mit internationalem Stil assoziiert wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz wunderbar, dass man jetzt mal Petrus getrunken hat.
Total, total.
Vielen Dank.
So, Wasser trinken. Und jetzt reden wir über einen anderen Wein. Den wir jetzt hier im Glas hatten.
Ja, ein Wein, der mir sehr, sehr vertraut vorkam. Das ist so ein Stil, oder das ist so ein... Das assoziiere ich mit dir mittlerweile. Das ist so, das ist sehr typisch, Sascha. Das ist sehr dein Beuteschema. Das hat ein bisschen Holz. Ich verkoste nochmal nach.
Hast du noch einen? Ja, natürlich, aber unbedingt. Warte, ich brauche, ich habe so eine Karaffe, da kann ich es aus der Karaffe holen.
Das ja, also das ist rot, ist.
Ja, das ist rot,
ist klar. Sag ich vorher schnell noch an, damit es nicht heißt, hast du an der Karaffe gesehen. Auch die Farbe ist das, was ich jetzt erwartet hätte. Er ist ein bisschen trüb, sehe ich jetzt eigentlich gerade, wo du einschenkst. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber das sagt mir jetzt auch nichts. Also.
Ja.
Das hat sehr gutes Holz. Das hat immer noch ein bisschen spürbares Holz. Das hat so eine leichte Schokolote, das hat aber nur noch so Reste davon. In diesem Fall wäre ich also tatsächlich mal der Meinung, dass das ein bisschen gereift ist. Die meisten sind ja meistens gereift, nur meistens liegen die viel jünger, als sie natürlich sind. Hier würde ich jetzt schon denken, dass das nicht in den 10er, sondern dass das in den Nullerjahren verortet ist. Du schüttelst gerade den Kopf.
Nee, ich habe so gemacht. Ich habe genickt.
Und wir haben so Reste von Schokolade, wir haben so Reste von so einer... Ich würde im Moment sagen, Rhone-Anmutung wieder, aber zwischendurch habe ich auch mal nach Italien geschielt. Aber dann ist ja nicht so, ja, Italiener wäre, glaube ich, ein bisschen blitziger. Also jetzt bin ich natürlich gleich beeinflusst, weil ich gesehen habe, dass er leicht trüb ist, so unfiltriert. Aber die Italiener mögen es noch so ein bisschen polierter.
Ein bisschen gerader noch, ein bisschen.
Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Säure oder sowas. Wir sind hier am Ende. Also erstmal, ich finde, wir sollten erstmal ein bisschen Loblied singen, weil das ist ein sehr guter Wein.
Finde ich auch. Ich bin noch überrascht. Ich finde echt.
Ein wirklich sehr ordentlicher Wein. Und der hat eine wunderschöne Aromatik. Das Holz ist gut eingebunden.
Du warst gut, der ist 20 Jahre alt.
Ja.
2002.
Das ist wirklich aller Ehren wert. Er könnte ein bisschen blitziger sein.
Bestimmt, ja? Er ist ein bisschen, ja, das stimmt. Er ist ein bisschen belegt. Genau,
er ist ein bisschen belegt. Und da bin ich mir immer nicht sicher, ist das jetzt, weil er jetzt Ausbau oder ist das jetzt schon Beginn des Alters? Da müsste ich mich irgendwann mal systematisch durchtrinken, um das zu beurteilen. Und wir sind wieder ein bisschen säurearmer.
Ja.
So. Das ist aber nicht so schlimm. Der Gerbstoff, der noch da ist, ist sehr fein. Mhm. Und das ist einfach sehr wohlfühlig. Mhm, und zwar auch gerade sehr wohlfühlig ohne Essen.
Ja, das stimmt.
So ein guter Tischwein.
Ja, also, ne, so ein richtig schöner Tischwein. Zum
aber auf einem hohen Niveau.
Genau. Also, brauchen wir nicht hier rumraten. Oder willst du noch ein bisschen?
Nö.
Nö, wa? Also wir sind in der USA.
Wo?
In der USA.
Aha.
Wir sind in Kalifornien.
Ah ja.
Wir sind primitiv unterwegs.
Ah, Zinfandel.
Genau. Wir trinken Lüthenspring von Rich.
Ja.
75% Zinfandel, Primitivo.
Ja. Ja.
Ein paar Prozent Petit Syrah und noch 5% irgendwas anderes.
Ja.
Liegt irgendwie, glaube ich, 2002 geerntet, liegt dann bis 2004 Lager im Fass. Und wahnsinnig gut gemacht. Also ich wirklich, also wenn man, ich glaube, wenn man Primitivo trinken kann, dann so. Der ist nicht süß, ne? Nee, also er hat nicht dieses Primitivo,
der hat keinen Zucker.
Genau, ne? Der hat keinen Zucker.
Also,
ja. So gut. Also, ich war total erstaunt. Mein erster wirklich
ich
so.
Ich mag
also,
ja Primitivo auch. Wenn er
gut und trocken ist,
wenn er 5 Gramm Restzucker ist, ist auch noch nicht so schlimm. Aber die meisten sind halt wirklich babsüß. Das finde ich total schön.
Ich auch. Ich meine, ich bin total erfreut. Ich habe es vorhin schon aufgemacht, wir haben schon probiert und ich so,
ja.
Schön.
Nun, Rich ist der Macher von Montebello. Die können auch sehr teuer sein. Gibt es die auch im Günstig oder ist das jetzt auch schon wieder teuer?
Nee, das kostet regulär. Also ich habe es jetzt nur mal nachgeguckt. Ich glaube, die kosten so 45 oder sowas.
Ja.
Also wenn du sie braucht, kostet es immer ein bisschen teurer. Klar, wenn im Alter.
Und ich habe gerade gedacht, wenn du so eine Rohprobe machst, wo du die ganzen Granaten hinstellst, dann ist das vielleicht so ein guter Côte Rôti ohne Bling-Bling, den du als Tischwein sitzt. Also ja. Tischwein in einer ganz anspruchsvollen Runde. Weil du gerade Tischwein sagtest, da zuckte ich so kurz. Aber ja, wir haben ja gerade über eine ganz anspruchsvolle Probe geredet. Und da jetzt ein Tischwein, so wie der Julian Hart ein sehr guter Pegelwein war, der an anderer Stelle natürlich eigentlich ein super schöner Einzelplayer ist. Ja. Und so ist das hier dann.
Ja, fand ich schon.
Ja, sehr schön, vielen Dank.
Ja, bitte.
Du musst jetzt sehr gründlich mit Wasser spülen, sonst geht mein Wein unter.
Wir trinken den Blauen Arbst 2019 vom Weingut Gutzler.
So, zweite Runde. Sehr zum Wohl.
Zum Wohl.
Wie gesagt, den ersten Schluck kannst du, oder du nimmst jetzt mal einen großen Schluck und spülst den Mund damit aus.
Ja.
Damit du das ist nicht, sozusagen würde man normalerweise andersrum verkosten.
Ja, das wissen wir ja immer vorher nicht, deswegen sind wir ja Profis. Mhm. Die einen sagen so, die anderen so.
Also du hast schon ganz viel zu der Probe erzählt. Ich wollte auch noch ein paar Sachen ergänzen. Also bei vieles habe ich jetzt schon einfließen lassen. Einmal die Vorteile blind versus nicht blind. Bei einigen Weinen, da finde ich, haben wir es eigentlich gut gemacht, weil du einfach offen nachverkosten kannst. Und ich habe mich ja auch tatsächlich an ein Ende des Tisches verzogen, damit ich da irgendwie in Ruhe, also ich habe richtig gearbeitet.
Ich hat er wirklich. Ich kann es bestätigen.
Nicht großartig, da irgendwie am Smalltalk beteiligt und so. Und die Frage, glaube ich, die ganz viele Leute umtreibt, ist ja dieses Thema, da war jetzt also G-Max und Molitor als zwei Weine, die so im Allgemeinen als unerreichbar gelten. Keller Frauenberg vielleicht auch noch, nicht unbedingt, weil er jetzt schon so teuer wäre auf dem Sekundärmarkt, sondern weil es ihn nur in der Kiste gibt.
Ja.
Und für mich war es auch der erste G-Max. Und für mich war es auch der erste Molitor Doktor. Gut, das ist jetzt nicht so schwer, weil die gibt es noch nicht so lange. Das war, glaube ich, der Jungfernjahrgang, der 19er, ne? Oder 18 war der erste.
Ich glaube, 18 war der erste in der Vergärung, genau. Ja.
Ich beobachte ja auch soziale Medien, obwohl ich zum Beispiel bei Facebook nicht mehr aktiv bin, schaue ich trotzdem immer noch mal manchmal, wobei ich aus allen Gruppen ausgetreten bin. Ich sehe das auch in anderen Bereichen, ich lese manchmal in so einem Forum mit und habe festgestellt, die meisten Menschen, auch viele unserer Hörer, haben so eine Einstellung, die sagen, naja, ich werde eh in meinem Leben nie G-Max trinken. Und da ist natürlich was dran, abgesehen von der finanziell wahnsinnig großzügigen Spende,
einen
G-Max da auf den Tisch zu stellen, ist es ja auch einfach so, niemand weiß, wie viel G-Max es gibt. Wurde mal korportiert, 1000, kann ich mir nicht vorstellen, dazu taucht er zu oft auf, aber lass es 2000
Flaschen sein. Hey, genau, das ist immer noch nicht viel.
Davon verschwindet mittlerweile die Hälfte im Ausland, bleiben 1000 für den deutschen Markt, das kannst du dir überlegen, die Hälfte dieser Flaschen wird vielleicht getrunken, also zwei Leute teilen sich irgendwie einen schönen Abend, wir trinken mal heute einen G-Max. Ja. Die andere Hälfte wird verkostet, da sind dann meinetwegen jedes Mal 12 Leute am Start, die dann da was von abbekommen, so wie wir da jetzt. Ja, ja. Macht also im Schnitt 7 pro Flasche. Wenn jetzt 1000 im Land bleiben, können also 7000 im deutschsprachigen Markt, können 7000 deutschsprachige Riesling-Freunde jedes Jahr in den Genuss kommen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir fangen mit 30 an, kultiviert Wein zu trinken und hören mit 70 auf, 40 Jahre ist dann eine Weintrinkergeneration, werden also für 280.000 Weintrinker G-Maxe produziert. Könnte man sagen, wenn du fragst, wer weiß überhaupt, was das ist, das sind wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum 200.000 in Deutschland, 80.000 in Österreich, in der Schweiz. Es wäre genug für alle da.
Ja.
Und dann kommen die Sammler.
Das stimmt.
Ja, dann kommen die Sammler und nehmen es raus aus dem Markt. Und deswegen ist es rein logistisch schon gar nicht möglich, dass jeder, der mal möchte, mal kann.
Das stimmt. Er verkauft doch nicht alles, glaube ich, wahrscheinlich. Oh, naja, ja, meine Kisten. Ja. Also wir reden mal von den Kisten, die sozusagen rausgehen. Ja, ja, okay, gut. Ja.
Und, aber es wären genug da und es ist auch erst so durch die Decke gegangen, als die Sammler sich draufgestürzt
haben. Ja, das stimmt.
Jahrelang war das ein teurer Riesling und mehr nicht.
100 Euro noch was, ein bisschen über 100 Euro irgendwie sowas. Und dann
genau. Beim Brücke GG ist das nicht unbedingt anders. Hm. Das ist jetzt ein bisschen weniger, dafür gibt es vielleicht nicht ganz so viele Leute. Aber am Ende ist eigentlich genug Riesling da, damit die meisten Menschen wenigstens einmal in die Situation kommen, dass sie sowas trinken, was nicht in ihrer Liga spielt. Dann ist es halt mal eine Abtserde oder eine Brücke GG. Ja, ja. Oder auf der Leih. Und meine Beobachtung ist, dass viele von denen, in deren Liga das nicht spielt, dann entweder sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mal dies und das zu verkosten. Und das ist der größte Riesling, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Und die andere Hälfte sagt, war es alles überteuert, ich habe das probiert. Das ist kein bisschen besser, Kommando Jakob Schneider, als hier mein blablabla. Erinnere mich immer so ein bisschen, ich hatte keine Zeit zu recherchieren, sonst hätte ich noch den Wortlaut recherchiert. Churchill war es, glaube ich, der irgendwann mal gesagt hat, du hast die Deutschen entweder zu Füßen oder am Hals. Also irgendwas dazwischen gibt es nicht so. Und da sind wir so ein bisschen, ja. Und das ist natürlich nicht förderlich, sagen wir es mal so. Weil wenn man dann solche Weine probiert, dann stellt man fest, das ist auch nur Wein. Und gleichzeitig, wie bei dem Petrus, Charlie saß neben mir und der sagte, als wir uns darüber unterhielten, ja, das ist jetzt kein Riesenwein, aber trotzdem, du kriegst ja zu 100% vermittelt, was die wollen und was die können.
Ja.
Dass der Jahrgang jetzt nicht mitgespielt hat, ist halt diese letzte Unwägbarkeit.
Ja,
ja, also die können und wollen was, aber am Ende ist es nur Wein. Und wenn die Trauben zum Beispiel nicht mitspielen, wird es eben auch kein großer Wein.
Oder das Wetter. Es gibt ja ewig
das viele
Wein. Ja, klar, logisch. Ja.
Beispielsweise bei dem Petrus, der hat 93 Parker-Punkte, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und Parker war ja immer auch nie verlegen, jetzt ein Premier Grand Cru 89 Punkte zu geben. Als er 2007 auf den Markt kam, ich habe das noch nicht aus irgendeinem anderen Grund mal recherchiert, als er 2007 auf den Markt kam, hat Parker geschrieben, das war er noch selber, nicht etwa, was alle erwartet hätten. Naja, 93 Punkte, schöner Wein, aber der hatte auch schon einen Arrivagepreis von 1300 Euro oder sowas. Ja. Aber für alle, die jetzt mal ein bisschen durchschnaufen wollen und den Geldbeutel ein bisschen schonen wollen, den könnt ihr auslassen. Nee, was hat er geschrieben? Der 2007er Petrus ist der erste Petrus in der Geschichte des Weinguts, der trinkreif auf den Markt kommt. Sie müssen nicht, wo du denkst so, hey Bobby, bist du jetzt oberster Verkaufsrepräsentant von Petrus?
Okay.
Ja, also auch der Mann, das ist so, ich war nicht der Einzige, der irritiert war. Das war so ein bisschen so der Sündenfall. Also
Petrus, nicht gefeit davor quasi.
Petrus packen sie haben alle am Ende doch in Watte.
Ja,
also am Ende, ich habe jetzt, nachdem wir ihn probiert haben, mal so ein bisschen geguckt, am Ende ist das doch das Chateau. Also mit Mouton und Co. gehen sie irgendwie hart ins Gericht. Die streichen dann auch nicht unbedingt die Probenflaschen, weil die müssen 200.000 verkaufen. Petrus muss nur 20.000 bis 30.000 verkaufen. Ja. Die sagen da auch schon mal, gerade mit einem Händler gesprochen, der zum Beispiel auch aus der Zuteilung für die Subskription rausgeflogen ist, weil die einfach sagen, nee, jetzt, wir haben Deutschland gekürzt, ihr seid jetzt raus, obwohl die jahrelang
gut verkauft haben.
Gut verkauft haben. Also den haben sie irgendwie in Watte gepackt, weil 93 ist ja so die Mitte, 90 ist das beginnende herausragend.
Genau.
Und 95 ist in allen Skalen eigentlich das beginnende groß.
Ja, genau.
Die haben jetzt also, übrigens alle, nicht nur Parker, wobei 14er war ja nicht mehr Robert Parker himself, alle haben, keiner hat unter 93 gegeben, was ja in der Mitte zwischen herausragend und groß ist. Ja. Nee. Also der war herausragend, ohne wenn er da war. Aber der war schon näher an herausragend als an groß, sagen wir mal so. Also 92, vielleicht auch nur 91. Ja, also und das ist das, was ich schon bei dem 89 Punkte 92er Lafitte gelernt habe. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, echt gedacht, 89 Lafitte Punkte sind 89 Lafitte Punkte. Das ist nicht das gleiche wie 89 Punkte für den Chianti von Kaufland.
Ja, ja.
Deswegen sage ich es nochmal, weil ich ja, gerade unsere jüngeren Hörer echt wirklich auch vor diesem Trauma in Schutz nehmen möchte. So, ihr müsst jetzt alle diese Weine anhimmeln und bis ihr die nicht getrunken habt, seid ihr keine Weinkenner.
Ja, das ist Quatsch.
Ja. Nee, 89 Lafitte-Punkte sind genauso viel wie 89 Kaufland-Chianti-Punkte. Also der sehr gut gelungene Chianti für 7,99 Euro, der 89 Punkte zu Recht von vielen verschiedenen Verkostern hat, schmeckt ziemlich genauso gut wie ein Premier Grand Cru für 1.000 Euro, der nur 89 Punkte abbekommen hat, weil das Jahr leider nicht gut war.
Ja.
Kann man sich immer nicht so vorstellen.
Aber es ist schon tatsächlich bei den Rieslingen genau das Gleiche. Das sagst du ja, also das gleiche
das
Spiel.
Ist, ja? Hier das, ja. Das, es ist fast das gleiche Spiel, weil wir reden über junge Weine. Der 14er Petrus hat jetzt sein Holz noch nicht verdaut. Das muss er auch noch nicht so haben. Aber dass er nicht so viel Substanz hat und das jetzt nach 7 Jahren schon so...
War eine Meinung, da kann, also das, kannst du immer noch ein bisschen
das sind,
alles...
Genau, das sind nicht 14 Fehlurteile von den 14 wichtigsten Kritikern und nächstes Jahr hat er 100 Punkte.
Also, nee, das schon, ja.
Hier hingegen meine 90 Punkte in der Blindprobe für Weils-Grevenberg würde ich jetzt aber glatt kassieren.
Hm.
Genauso auch die, das für den Wein von Oettinger.
Ja.
Wobei der Oettinger auch so ein paar Tendenzen hatte, wo ich sage, gut, wenn ich jetzt einen von beiden kaufen sollte, würde ich den Grevenberg kaufen. Nicht nur, weil er weniger als die Hälfte kostet, sondern weil ich da dann noch...
Deine Substanz hast, die du kennst. Ja,
Vertrauen habe. Wenn man also so eine Probe macht, dann ist es ganz normal, dass die Versteigerungsweine ziemlich weit vorne sind, weil die Versteigerungsweine laufen in einem anderen Zyklus.
Ja.
Da sagt der Winzer notfalls auch mal, dann mache ich ihn halt nicht. Der Winzer sagt, ich mache notfalls die Hälfte.
Hauptsache ist richtig.
Und so weiter. Gut. Ja. Gleichzeitig ist eben mit dem Doktor jetzt auch noch einer ziemlich weit hinten gelandet, der auch noch der teuerste Wein der Probe war, ohne Wenn und Aber. Also auch wenn der G-Max auf dem Sekundärmarkt vielleicht mehr bringt, aber 1.300 Euro Einkaufspreis ist natürlich ein Knaller.
Ja.
Da muss man einfach sagen, Molitor kann in solchen Proben immer nur einen ersten oder einen letzten machen. Irgendwie kann er nichts dazwischen. Das ist, weil es hat häufig ein bisschen mehr Zucker. Dann ist das ist häufig einfach irgendwie anders. spannender finde ich eher das Brücke DGG auf der Laik. Das hat alles ganz, ganz, ganz weit vorne gelegen.
Ja.
Und genauso würde man das erwarten. Aber die Tatsache, dass ganz normale GGs dazwischen sind, sagt eben, liebe Leute, wenn wir hier so Geschichten erzählen und dann gab es G-Max und dann gab es dies und dann gab es das. Am Ende hat sich diese Probe von den vielen, vielen, vielen Riesling-Proben, die ich gehabt habe,
gar nicht unterschieden, oder?
Nee,
ja, kaum. Ja, genau.
Kaum.
Ist halt eine Riesling-Probe gewesen.
Genau, mit teilweise sehr, sehr guten Wein.
Und ein paar waren nicht so gut, genau.
Genau, und ja, also G-Max 19, vielleicht wird es auch einer der größten Rieslinge, die je gemacht wurden. Könnte sein.
Möglich.
G-Max 4 war das auch, hat nur 15 Jahre gedauert. Nein, das war jetzt Scherz. Da gibt es aber Winzer, die das öfter schaffen. Ja. Nein, also am Ende fand ich diese Verkostung super spannend, weil sie mir gezeigt hat, und deswegen bin ich auch besonders dankbar dafür, dass es eben nicht von oben weg und das nicht auch noch Breuer und dann noch Kirchenstück.
Ja, ja.
Und dies und das und jenes, du kannst ja immer noch was finden, aber ihr hättet ja noch den haben müssen.
Also
wir haben eine repräsentative Auswahl an Super-Duper-Premium, eine repräsentative Auswahl an Ultra-Premium und wir haben auch eine repräsentative Auswahl an sehr, sehr gut beleumundeten klassischen GGs gehabt. Und wir haben genau das bekommen, was wir erwartet haben. Die klassischen GGs konnten die Super-Duper-Premium-Weine nicht wegfegen, aber sie haben auch nicht wie die armen Bettler am Nebentisch ausgesehen. Und das
stimmt.
War mir einfach nochmal wichtig, sozusagen anzufügen. Deswegen bin ich auch schon fertig. Das, nur weil ich weiß, dass auch ich habe auch ein Insta, das kann ich noch erzählen. Ich habe meine Top 5 habe ich dann bei Insta gepostet. Mit normalen Hashtags, keine Ahnung, der Insta-Algorithmus ist schon echt schlau. Der hat das dann einfach mal in den nächsten, ich habe 3000 Follower auf Insta, der hat das in den nächsten 4 Tagen einfach mal an 12.000 Leute ausgespielt.
Hm.
700 Likes jetzt, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Ja, eine normale Posting, ich poste ja nicht so oft,
aber
zweimal in der Woche nicht, einmal in der Woche eigentlich.
So im Schnitt.
Ja, so im Schnitt hat das dann so nach einer Weile 200, 250. Also ich habe eine Regel, ja, das ist schon eine ganz gute Quote bei 3000 Followern. So 7-10% Resonanz und jetzt irgendwie so puff, keine Ahnung warum. Und natürlich ist es dann so, dass du sagst, ja, dann postest du halt irgendwie G-Max, weil wenn das so zieht und so, so steigert sich das. Also wie gesagt, mein erster Sieger, oder ich weiß nicht, ob ich explizit, mein erster Sieger war Meier am Fahrplatz Weißer Marmor.
Und wir lassen uns ihn kurz nochmal feiern, ich finde ihn auch großartiger Wein.
Haben wir zu Recht. Wir haben ihn ja auch hier im Podcast super gefeiert und ich habe ihn vorher gehabt. Es ist ein großartiger Wein. Das ist meine letzte Anmerkung noch für diejenigen, die sowas planen, seid mal ein bisschen beweglicher, was Österreich angeht.
Oh ja, das stimmt.
Es ist so diese Beharrungskräfte. Die Deutschen waren extrem neidisch auf die Wachauer mit ihrem Smaragd, weil das war vor dem GG nämlich eine große Nummer.
Ja, eine richtig große Nummer.
Die haben es im Prinzip vorgemacht. Eigentlich waren die so ein bisschen auch Inspiration und auch Motor für die Deutschen. Das wollen wir auch.
Ja, ja.
Und deswegen war es ihnen ganz wichtig, das müssen wir überholen. Und jetzt kommen immer wieder noch irgendwie dieselben drei Smaragde. Und ich war auf dem internationalen Riesling-Symposium vor 3 Jahren und ich hatte den Spaß, dass ich zwischen Gerhard Wohlmuth und Alvin Jocic saß. Und wir haben viel Spaß bei der Eröffnungsverkostung, wo von allen, ich glaube, 40 angemeldeten Winzern im Laiendomitorium von Kloster Eberbach eine Wahnsinnskulisse zum Verkosten von Wein. Stuart Piggott hat es moderiert, gemeinsam mit Willem Wall und Philipp Wittmann und Dirk Würz. Und der 8. oder 9. Wein, der kam, war von Gerhard Wohlmuth. Und bis dahin war das eine normale Verkostung. Und dann kam Gerhard Wohlmuths Riesling und dann fühlten sich alle Winzer bemüßigt, einfach mal zu applaudieren. Bis dahin war das immer still. Ne? Einfach mal applaudieren, nachdem der Wein durch war. Also er war dann aufgestanden und erklärt, was es ist. Und dann gab es einfach mal Applaus. Von da an gab es dann natürlich für alle Applaus.
Ja, klar, logisch. Ja.
Aber du konntest auch so hören, wer mehr und wer weniger. Und der Nächste, der halt echt so richtig Tosende bekam, war dann irgendwie Alvin Jocic. Und das sind zum Beispiel zwei Leute, wo ich mir wünschen würde, man kann ja auch mal einen Hürzberger rausnehmen und einfach mal sowas reintun. Da wird man sein blaues Wunder erleben, weil ich glaube, dass die Österreicher in diesen Sachen so schlecht abschneiden, weil es immer nur FX Pichler, Hürzberger und Emmerich Knoll ist.
Auch da gab es tatsächlich, war das ein kurzes Schlusswort, das mal vorhin zu meinen, war das tatsächlich so, dass es auch da vorher Diskussionen gab, ich solle doch alle Österreicher rauslassen, weil die da gar nicht zupassen. Ich weiß, ich fand
es. Zum Glück nicht.
Fand ich auch, ja. Aber man müsste doch, wenn dann die Österreicher extra machen, und das noch nicht mit da rein, das macht gar keinen Sinn.
Also dick sind die Wachauer Smaragde doch nicht mehr. Also wenn du die Mosel hast, kannst du auch die Wachau nehmen.
Genau, also ich fand auch, das hat gute Pässe, das war aber das, was du sagtest, ja. Also es gibt immer noch sozusagen diese, ja, auch da nochmal diese Vorurteile. Geht nicht, kannst du nicht, passt nicht zusammen, kann man nicht machen, so, ja. Mhm. Und ja, es wäre natürlich nochmal schön gewesen, ein paar mehr vielleicht. Ja, gut, also aber nun war ja, wir hatten 32
jetzt. Ja, 32 Granatenwein mit einer fantastischen Probe, tolles Essen und noch Petrisse obendrauf und
Himmelsfehler. So hat sich beschwert.
Danke, Ahmed.
So. Der erste Schluck war ziemlich sauer und ganz schön nach...
Nach dem Kalifornien?
Ja, ja, total. Und der erste Schluck war ganz doll nach... Kennst du diese alten Glaskirschen? Also bei uns hießen die Glaskirschen. Das sind Sauerkirschen und die waren so ganz durchsichtig. Bei uns hießen die Glaskirschen.
Ah ja, okay.
Und das hat eine ganz dünne Schale, klar, sonst wäre es nicht Glaskirsche, ja. Waren aber sauer. Mhm. Und irgendwie so eine blitzsaubere, saure Kirsche. Ja? Also nicht so eine dicke, sondern so eine blitz. So war das. So blitzsauer. Ich mochte die sehr gern. Das war auch jetzt nicht so schlimm, sondern es war tatsächlich einfach nur dieses Saure, was ich dann übrigens verflüchtigt hat. Ich kann leider auch nichts mehr zu dem Wein sagen.
Ich hol dir nochmal einen Schluck.
Ganz klein. Und dann hat er sich beim Erzählen und sowas, hat er sich dann richtig schön aufgemacht, finde ich. Dann war der immer noch, ich sag's mal, leichter als der Kalifornier. Ja, und viel zwar leichter, deutlich, ja. Aber ich mag dieses hat immer noch so was hell-sauerkirschiges.
Diese Kirsche ist der Hammer.
Total.
Ja, das ist sowas von kirschig.
Total, ja. Irre. Und ganz schönes Tannin. Also auch ein ganz, ganz tolles, schönes Tannin. Finde ich wirklich großartig. Das ist so, also, wenn wir jetzt von dem anderen, weil von so einem Stil von einem kleinen Tischwein gesprochen haben, das ist so ein Wein, den würde ich mir dir, weißt du, auf der Terrasse, wenn es ein bisschen warm ist, die ersten Sonnenstrahlen ist noch nicht so richtig blitzeblank, also nicht so 30 Grad, sondern so schön wohlfühlwarm. Dann sitzt das auf der Terrasse, es kommt nachher noch ein schönes Stück Essen und sowas und dann ballerst du die Flasche.
In viel zu schneller Zeit durch.
Leer.
Monstersäure, finde ich.
Monstersäure, auch
immer noch.
Ja.
Das war auch mein erster Eindruck, auch aufgrund der Säure. Du willst das sofort in einem sehr großen Schluck trinken.
Genau.
Aber.
Die sehr große Schluck, das stimmt.
Im Abgang kommt dann so eine Eleganz, wo du sagst, aber es wäre jetzt eigentlich schade, den jetzt so auszusaufen, so schnell. Ja, weil, genau, mit Essen könnte man dann nochmal was probieren. Also es gibt noch so ein paar Dinge, die man nochmal beleuchten will. Ansonsten hat er einen extremen Flasche an Halsreflex.
Das stimmt, finde ich auch. Sehr gut, nicht sehr alt.
Nee.
Also wahrscheinlich 17. Ich würde bei 17 bleiben.
Mhm.
Und dann ist es Spanien.
Nee.
Da war ich jetzt so ein bisschen gefangen in deinen letzten Dings. Und dieses Frische und sowas, das würde auch gut in so ein frisches Spanien gehen.
Ja, stimmt. Also so Grünspanien, so irgendwas aus Ribeiro oder sowas, das stimmt. Die versuchen das auch so zu machen. Also erstmal zur Vorbereitung. Wie bereitet man diesen Wein auf dem Blindflug vor? Man öffnet ihn am Sonntag.
Oh.
Man fährt ihn am Montag in den Planeten. Man fährt dann wieder zurück, lässt ihn einfach im Kofferraum. Schön Tag, Nacht, immer mal hell, runter und so weiter. Okay. Räumt dann vor 3 Stunden das Auto aus.
Und denkt, oh.
Den viel zu kalten Wein rein und probiert ihn 5 Grad unter Betriebstemperatur und sagt, ach, das ist jetzt aber ziemlich gut. Den nehme ich jetzt mal mit zum Blindflug. Der Winzer hatte dir ja eh gesagt, die musste 3 Tage belüften. Jetzt sind es 4 geworden.
Irgendwas war richtig.
Okay. Hat sich gelohnt. Ich hole mal die Flasche.
Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt.
Es ist blauer Arbst von Gutzler.
Aha.
Also VDP-Weingut Gutzler. Und ich erzähle gar nicht so viel, außer dass wir heute live gestellt haben, eine Webweinschulfolge zu historischen Rebsorten. Der blaue Arbst ist ein Vorfahr des Pinot, irgendwo in der Herkunfts- oder in der Entstehungsgeschichte des Pinot war auch mal der blaue Arbst mit beteiligt. Eine sehr alte Rebsorte, die jetzt wieder entdeckt wird. Und Gutzler ist einer, der sie jetzt im Anbau hat. Es gibt noch nicht viele, 2 oder 3 überhaupt, die wir haben. Und Gutzler macht daraus einen sortenreinen Wein. Für diesen kriegt er im Moment gerade sehr viel Lob und ich kann das total verstehen, warum. Ja. Und er hatte mir eben erzählt, das Video ist leider 27 Minuten lang geworden, weil wir Weine verkosten mit ein paar Mitstreitern und so weiter. Aber ich finde es ein ganz schönes Format. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr wollt. Es klingt sehr ähnlich wie unser Podcast, muss man so sagen. Weil es über historische Rebsorten so viel zu sagen gibt. Gutzler ist Nachbar von Ulrich Martin, der Rebschule, die das Epizentrum dieser Bewegung ist. Und Gutzler hat schon seit jeher die Rotweine für Martin ausgebaut. Die haben angefangen mit 60 Liter Partien teilweise, wenn da so ein paar Stöcke stehen und so. Und er hat gesagt, ich habe mich in diese Rebsorte verliebt und noch in eine weitere. Und jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet, weil ich nicht mehr genau weiß, welche die zweite war. Und
reicht, wenn man blauer Arbst.
Deswegen hat er sie bei sich angepflanzt. Für den blauen Arbst nimmt er auch schon mittlerweile 30. Er ist knapp unter den GGs angesiedelt. Wow. Ja, das ist auch
aber, also zu, Bio. Aber zu Recht. Also.
Ja, Bio und das ist auch Nullintervention. Hier haben wir auch kaum noch Schwefel, da passiert gar nichts bei dieser Rebsorte. Was ich so nett fand.
Wein aus Versuchsanbau, steht übrigens
auch. Genau, ist noch Versuchsanbau. Was ich so nett fand, was er erzählt über dieser Rebsorte, das habe ich auch im Video nochmal erzählt, aber das erzähle ich hier nochmal. Die ist wahrscheinlich aus dem Ertrag genommen worden oder sozusagen ausgestorben. Ganz sicher nicht, weil man hat davon zwei, drei Rebstöcke irgendwo gefunden. Die ist aus dem Ertrag genommen worden, weil der Ertrag ist ein Witz. Aber das Lustige ist, nach heutigen Maßstäben, das, was wir als Bio- und VDP-Betrieb haben wollen,
ist genau richtig.
Wir sparen uns die grüne Lese. Wir lassen alles hängen, was da ist.
Es geht.
Und hoffen, dass möglichst viel durchkommt. Und das, was dann durchkommt, ist ungefähr so bei den, weiß ich nicht, 30, 40 Hektolitern, die wir in unserer Premium-Linie beim Pinot zum Beispiel dadurch erzielen, dass wir im Sommer rausgehen und Trauben abschneiden. Können wir uns sparen. Ist doch super.
Läuft.
Fand ich ziemlich witzig. Und ja, ich gut. Fand auch, ja. Und das, was die eben sagen, diese spätreifenden Sorten, die damals ausgestorben sind, weil sie nicht reif wurden, die bringen heute halt die Säure. Und die Säure ist das große Plus dieses Weins.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.